Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Mein Name ist Felix Hentschel und...
Mein Name ist Maximilian Torwirt.
Max, wo bist du?
Ich bin gerade in Los Angeles. Haben jetzt hier unseren zweiten Dauerlauf heute gemacht. Und vertreiben uns jetzt noch die Zeit bis zum Soundrunning-Meeting am Freitag.
Vergangenen Freitag bist du Outdoor-PB gelaufen, 3:38.8. Sag's mal genau, wie schnell warst du?
Ich glaube 3:38.86. Aber so genau habe ich da jetzt auch nicht auf die Hundertstel geguckt.
Zweiter geworden in deinem Heat, oder? Oder also es war auch der schnellste. Also insgesamt Zweiter sozusagen, kann man sagen.
Ja, genau. Also ja, schnellste Section gewesen beim Peyton Jordan. Peyton Jordan war generell eigentlich nicht so gut besetzt, wie es sonst auch mal in den früheren Jahren besetzt gewesen ist.
Wollte ich jetzt auch gerade sagen, mit einer 3:38 Zweiter zu werden. Da muss man auch schon mal eher so eine 35-36 anbieten, oder?
Also was man so gehört hatte, war, dass früher Peyton Jordan von USATF ausgerichtet worden ist und seit 2 Jahren von der University und seitdem so ein bisschen das Niveau abgenommen hat. Okay. Ich meine, das Niveau ist trotzdem immer noch ziemlich hoch in den USA, also auch gerade die 10.000 sind, glaube ich, in 27-37 gewonnen worden von Dylan Maggart.
Auch die Dichte da immer Wahnsinn.
Ne? Genau, also drei Stanford-Athleten auch unter irgendwie 27,45, 10.000 Meter gelaufen.
Nicht schlecht.
Also ja, schon auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aber trotzdem jetzt nicht die krassen Felder, die es sonst mal bei Peyton Jordan gegeben hat.
Okay. Wie lief es denn bei deiner Reisebegleiterung?
Bei Hannah lief es auch ziemlich gut. Haben nicht so richtig das Tempo von der Pacemakerin angenommen. War eigentlich ein bisschen besseres Feld als bei uns, um ehrlich zu sein. Ellie Baker, eine Engländerin drin gewesen, die auch schon, also eigentlich eine 800-Meter-Läuferin ist. Sarah Benfares war aus deutscher Sicht auch noch drin. Also schon ein paar mehr Mädels, die auch schon relativ schnell gelaufen sind. Und ja, dann war das Rennen relativ langsam, sage ich mal in Anführungszeichen, am Anfang. Und die Pacemaker sind in Peyton Jordan nur bis 800 gelaufen, also auch bei mir. Und ja, dann hat sich das Tempo da nochmal ein bisschen verschleppt. Dann ist Sarah irgendwann nach vorne gegangen. Und dann wurden es halt schnell die letzte 300. Da ist Hannah dann auch relativ direkt weggegangen und ja, dann allen davon gespurtet in der 4:07, glaube ich, am Ende.
Schlussrunde war eine 62, mit Abstand auch die schnellste Runde.
Ja, also ziemlich genau. Deutlich. Also
Hannah Klein, kann man vielleicht noch dazu sagen.
Genau, Hannah Klein. Ziemlich beeindruckend, auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Auftakt für sie, auch mit dem Sieg. Also da kann sie auch zufrieden sein. Die läuft dann auch die 5000 jetzt beim Sound-Event. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich denke, ein sehr, sehr solider Einstieg und die letzten 300 sahen. Also das Rennen war direkt bevor wir losgelaufen sind. Es sah schon sehr, sehr beeindruckend aus, wie sie da weggezogen ist.
Ja, ist doch cool, wenn es dann bei beiden gut läuft.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist auch, ich glaube, es war jetzt für uns echt ein ganz guter Einstieg, auch 3 Tage nach der Höhe. Es war auch ein bisschen mit Reise und mit so ein paar Strapazen verbunden. Dann auch, also bei mir muss man auch sagen, auch mein Pacemaker ist halt nur bis 800 gegangen. Und dann bin ich halt nach vorne, um es ein bisschen schnell zu halten. Also ich glaube, wenn ich ein bisschen defensiver gelaufen wäre, hätte ich vielleicht auch gewinnen können. Aber ich glaube nicht, dass die Zeit dann so schnell gewesen wäre. Deswegen.
Ja, hätte, ne? Ist auch egal jetzt.
Aber deswegen sehr, sehr, sehr solider Auftakt. Ich glaube, damit können wir beide zufrieden sein. Und jetzt müssen wir nochmal ein bisschen probieren, wieder fit und frisch zu werden für Sound.
Ja, fit seid ihr ja hoffentlich.
Ja,
schon.
Fit auf jeden Fall, aber man merkt schon irgendwie dieses diese Periode nach der Höhe. Also ich habe mich auch am Freitag bei Peyton Jordan bis mittags, nachmittags echt übertrieben müde und irgendwie energielos gefühlt. Muss dazu sagen, beim Aufwärmen hat sich dann echt ziemlich gut angefühlt eigentlich. Also ich will das jetzt nicht irgendwie als Ausrede oder irgendwas benutzen, aber man merkt schon irgendwie ein bisschen, dass wir schon noch so leicht ein bisschen durchhängen, gerade tagsüber. Von daher muss man mal gucken, wie das bis Freitag wird.
Er und der eure Schedule ist ja jetzt schon eigentlich auch eher untypisch, oder? Also ich dachte immer, ich bin jetzt, was höher angeht, auch wirklich kein Experte, aber man sagt ja schon so, entweder wirklich so Tag 1, 2, 3 den Wettkampf, also aus der Höhe, dann am ersten, zweiten oder dritten Tag, wenn man wieder da ist, einen Wettkampf machen und dann wieder nach einer längeren Zeit, was jetzt, glaube ich, sehr individuell unterschiedlich ist. Ne? Manche sagen, sie können nach einer Woche dann schon wieder gut laufen, andere sagen, sie brauchen halt eher 2, 3 Wochen.
Ja, es gibt tausend unterschiedliche Varianten, wenn man jetzt mal in die Wissenschaft reinguckt. Also es gibt eben dieses 1, 2, 3 Tage danach. Das ist ein bisschen das, was wir mit Stanford ausprobiert haben. Das war 3 Tage letztendlich unten. Dann gibt es auch Leute, die sagen, 10 Tage danach ist das perfekte Datum. Das ist jetzt das, was wir mit Sound letztendlich machen. Und dann gibt es eben auch welche, die sagen, okay, entweder man macht halt direkt nach der Höhe oder man braucht dann 14 Tage Pause oder halt erstmal wieder eine ruhigere Trainingsphase. Und dann kann man laufen. Das ist das, was wir gerade auch halt ein bisschen versuchen herauszufinden. Also ich glaube, Hanna hat es letztes Jahr ja schon gemacht. Ich habe noch nie so richtig Wettkämpfe gemacht aus der Höhe heraus. Und gerade auch hoffentlich für eine Europameisterschaft oder auf jeden Fall für die Zukunft versuchen wir gerade ein bisschen zu testen, so, ja, wie fühle ich mich 3 Tage danach, wie fühle ich mich 10 Tage danach. Ich glaube, ein bisschen so von den paar Höhenerfahrungen, die ich jetzt habe, dass ich schon jemand bin, der eigentlich generell nach der Höhe erstmal ein bisschen noch eine längere Pause unten brauche oder ein paar mehr Tage unten, bis ich dann wirklich wieder richtig in Gang komme. Aber ja, das versuchen wir jetzt gerade auch so ein bisschen auszutesten. Und wenn man es halt vorher noch nie getestet hat, dann muss man halt irgendwann mal gucken, wie es sich so auswirkt. Und ich glaube schon, dass es für uns gut war, auch gerade mental und alles, noch ein Rennen zu machen vor den 5000 jetzt bei Sound. Also ich glaube, das war für uns schon wichtig und auf jeden Fall der richtige Weg.
Bei dir im 5000er, glaube ich, sieht das Feld echt gut aus. Ganz vorne läuft Ingebrigtsen.
Ja, Jakob Ingebrigtsen ist mit dem Feld. Also es ist ist echt ein Wahnsinnsfeld, was zusammengekommen ist. Jakob wird laufen. Man hat jetzt so ein bisschen gehört, also der wird da jetzt nicht irgendwie versuchen, auf PB oder so zu gehen, aber der will da einmal die Standards auch abhaken und das so ein bisschen aus dem Training mit rausnehmen. Der ist jetzt auch in Flagstaff. Josh Kerr ist drin, also 2/3 des 1500-Meter-Podiums laufen die 5000. Und dann aber auch noch echt einfach viele weitere gute Leute, also Joe Klecker von Onrunning, der über 10.000 bei Olympia war. Dann die NAU-Boys um Abdi Hamid Nur, Nico Young.
Wird das irgendwie übertragen? Kann man es sich anschauen aus Deutschland?
Ja, also es wird in Deutschland, ich weiß gar nicht, wann genau wir starten, aber es wird in Deutschland relativ...
Bayerische Rundfunk überträgt.
Es wird relativ früh sein in Deutschland, also ich glaube, es wird eher so 4 Uhr morgens oder so in Deutschland sein. Aber Tracklandia, könnt ihr mal auf Instagram gucken oder auch sicherlich googeln, die werden einen Stream stellen. Mhm. Ist ein Pay-Per-View-Modell, also es kostet, glaube $5.99, um es zu gucken. Dafür gehen allerdings $4 als Preisgeld an die Athleten letztendlich. Ich glaube zwar nur an die Sieger, aber trotzdem, also von den $6, die ihr bezahlt, gehen $4 eben zurück an die...
Wenn man bezahlen kann, ist ja immer kein Problem, ne? Ja. Wenn man einfach mit PayPal dann bezahlen kann.
Ja, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ich glaube, dass es nicht so kompliziert sein dürfte und wer früh aufstehen will, auf jeden Fall. Also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Meeting, also nicht nur die 5000, müsst ihr euch mal angucken, auch bei Soundrunning Instagram, also es ist echt ein sehr, sehr starkes Feld. Aus deutscher Sicht sind auch Mo mit drin, also Mohamed Mohamed wird auch die 5 laufen, Sam Parsons wird die 5000 laufen, also kann man schon sagen, ja, so vielleicht gerade die besten 5000 Meter Läufer Deutschlands laufen da ein schnelles Rennen gegeneinander, also das wird sicherlich super spannend, bei den Frauen eben Hanna im 5000 Meter Rennen aus deutscher Sicht, auch ein sehr, sehr starkes Feld, Sarah Benfares und Lea Meyer im zweiten 5000 Meter Lauf mit drin, Marius Probst wird die 1500 laufen, das auch, wie Amos Badelsmeier, und das auch ziemlich...
Marius ist dann aber erster Lauf, oder?
Genau, also Marius ist jetzt noch in Flagstaff, die kommen, Lea und Marius sind da geblieben und kommen Mittwoch quasi jetzt auch runter nach L.A. zu uns hier und dann machen wir eben den Wettkampf zusammen. Also eigentlich durch die Bank echt sehr, sehr starke Felder, mal losgelöst, ob von deutscher Beteiligung oder nicht, aber wir haben auch einige Deutsche mit drin und das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und ich glaube, dass es sich schon lohnt, sich das anzugucken und hoffentlich schaffen wir es dann auch, gute Zeiten dahin zu stellen.
Das heißt, wer das ansehen möchte, muss von Freitag auf Samstag entweder lange, lange wach bleiben oder sich einen Wecker stellen, ne?
Genau.
Das heißt, Freitag frühmorgens bei uns geht bei euch der Spaß los.
Samstag frühmorgens bei euch?
Ja, genau. Samstag frühmorgens bei uns geht der Spaß bei euch los am Freitagabend. Alles klar. Cool. Wir werden das auf jeden Fall beobachten, beziehungsweise du wirst dann wieder berichten. Am Wochenende bist du ja dann auch irgendwie auf dem Heimweg, ne? Das heißt, wir befinden uns dann wieder in der gleichen Zeitzone.
Genau. Also wir laufen Freitag und dann geht unser Rückflug am Sonntag. Das heißt, wir haben noch einen Tag in L.A., was auch glaube ich, ganz, ganz nett ist für uns, um das nochmal alles so ein bisschen auf das Rennen zu verarbeiten, runterzukommen, nochmal einen Tag sich hier auch irgendwie vielleicht was angucken zu können, wenn man dann schon hier ist. Und ja, wie gesagt, Marius, Lea, Hanna sind hier im Haus. Also ich denke mal, danach kriegen wir auf jeden Fall auch irgendwie mal ans Mikro.
Und wo seid ihr denn untergebracht?
Ja, in einem Airbnb.
Oder wo in L.A. seid ihr denn?
In Santa Ana, ungefähr beim Huntington Beach. So, das wäre der nächste Beach bei uns, so 20 Minuten mit dem Auto außen entfernt. Da waren wir dann auch gestern schon mal ein bisschen spazieren. Und wir haben ja auch am Samstag einen Roadtrip runter gemacht, Hanna und ich, von Palo Alto eben, runter nach L.A. mit dem Auto an der Küste lang. Also es war auch schon ziemlich beeindruckend von der Szenerie her. Mhm. Hat also echt ziemlich Spaß gemacht und ja, fällt auch wieder ein bisschen unter dieses Motto, wenn man schon mal irgendwie unterwegs ist, auf Reisen ist, so, da muss man auch nicht alles immer zu ernst nehmen und auch so ein bisschen Spaß haben bei der ganzen Sache, sollte man schon auch.
Ja, zumindest ein bisschen was sehen. Wo seid ihr denn laufen gewesen? Seid ihr einfach an der Promenade entlang oder seid ihr irgendwie in den Park gefahren oder wie macht ihr das dort?
Ja, das ist hier in L.A. tatsächlich ein bisschen schwierig. Also von zu Hause aus laufen kann man natürlich schon, aber es ist halt viel Straße, Asphalt und irgendwie viele Kreuzungen. Also irgendwie für eine lockere 6 oder für eine lockere 8 kann man das schon machen, aber wenn man irgendwie mehr läuft, dann ist es schon nervig. Beim Roadtrip haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir in San Luis Obispo einfach einen Zwischenstopp gemacht haben. Also wir haben mehrere Stops gemacht, aber sind dann da in einem Park quasi laufen gegangen, den wir uns so rausgesucht hatten. Das war auf jeden Fall ganz nett. Und jetzt hier in L.A. waren wir am Sonntag mit Christoph Wallner, ist ein ehemaliger oder noch aktiver Athlet für die LG-Region Karlsruhe, der hier in L.A. studiert. Haben wir mit seinem Team Longrun gemacht. Okay. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice, auch an der Küste, an den Klippen entlang. Und da hatte man natürlich auch jemanden, der sich ein bisschen auskennt und ein bisschen was zeigen kann. Und man läuft nicht so planlos rum. Und heute haben wir uns jetzt auch einfach hier über Strava und über Google Maps einfach irgendwie einen Park rausgesucht, wo wir jetzt heute Morgen eine 10 gelaufen sind, locker. Muss halt immer so ein bisschen fahren. Also das ist halt schon hier in L.A., also muss halt schon so eine halbe Stunde einplanen, um irgendwo hinzukommen, wo man gut laufen kann. Also Trainingslager würde ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Aber
nee, glaube ich auch nicht.
Aber ja, für die Woche geht's auf jeden Fall.
Ja, wenn ihr jetzt noch ein paar Wochen länger da seid, würde ich dir empfehlen, den AWFNR-Podcast von Paul Ripke zu hören. Der hat einen sehr ausführlichen Reiseratschlag gegeben für die Westküste. Also wenn ihr schon mal da seid, aber ich glaube, das würde sich jetzt ziemlich beißen mit den Wettkampfplänen, die ihr noch habt.
Ja, ich glaube auch. Also das ist dann immer ein bisschen schade, weil man könnte natürlich hier 1000 Dinge machen, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man irgendwie nicht so komplett in Urlaubsmodus abdriftet, weil wir letztendlich schon eine Aufgabe hier haben. Ein bisschen hilft, glaube ich, dass wir beide oder ich auf jeden Fall gerade jetzt auch nicht irgendwie so komplett 100% Energie geladen sind irgendwie noch wegen der Höhe. Also das ist auch okay, einfach mal im Bett irgendwie Mittagsschlaf länger zu machen. Aber ja, das mit dem Roadtrip war auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil wir da einen Tag hatten, wo wir echt irgendwie so ein bisschen Urlaubsfeeling hatten und echt was sehen konnten und einen schönen Tag hatten und dann am Samstag eben auch. Und dann haben wir da, glaube ich, eine sehr gute Mischung gefunden.
Ja, klingt auf jeden Fall ganz gut. Gibt es noch was zu berichten von euch oder sollen wir mal schauen, was sonst noch so los war?
Wir können, glaube ich, mal schauen, was sonst noch so los war. Bei uns wüsste ich jetzt nichts, außer wer zugehört hat bei unserem Podcast. Ich habe immer ja von so einem amerikanischen Steeplechaser gesprochen, mit dem wir jetzt ganz gut befreundet waren, Jordan Mann aus Flagstaff. Der ist bei den Penn Relays am Wochenende Steeplechase gelaufen und hatte einen sehr spektakulären Ausflug am letzten Hindernisgraben. Das heißt, wenn ihr euch mal irgendwie Flowtrack Instagram anguckt oder so, vom Samstag, müsst ihr mal scrollen. Sehr spektakulärer Sturz
gewesen, ne?
Ja, das war der John, mit dem wir die ganze Zeit abgehangen haben. Ihm geht's gut, er ist auch seinen besten Season-Opener aller Zeiten trotzdem gelaufen. Also war jetzt nicht so schlecht, deswegen kann man da sich ein bisschen drüber lustig machen.
Weißt du seine Zeit gerade auswendig?
8:32.
Ja, okay.
Von daher, mit Bauchklatscher halt.
Mit Bauchklatscher trotzdem 8 Sekunden schneller als meine PB. Kudos.
Ärgerlich.
Der wird wahrscheinlich vielleicht im guten Rennen mit Richtung vielleicht Mitte 8:20.
Ja, 25, also glaube ich
26,
schon.
26, irgendwie sowas.
Also er hat auch erzählt gehabt, dass er immer irgendwie sehr viel langsamer ist im Season Opener als das, was er danach hinkriegt. Also meistens wäre der Season Opener immer 9-10 Sekunden langsamer als das Rennen danach. Krass. Also ich glaube schon, dass der an die 20 ranlaufen kann, auf jeden Fall.
Okay.
Vielleicht krass. Sogar knapp drunter. Werden wir auf jeden Fall verfolgen. Also das ist einfach nur eine kleine Video-Empfehlung,
das wenn am Rande, ihr genau.
nochmal lächeln wollt.
Vielleicht auch nur ganz kurz am Rande kann man erwähnen, ich weiß nicht, ob du länger darüber sprechen möchtest, Mo Farah hat einen 10er gemacht und jetzt wird jetzt irgendwie mega groß geschrieben, dass er jetzt da in einem Sprint-Finish gegen einen, auf Englisch schreiben sie halt irgendwie, einen Club-Runner verloren hat. Mit einer 28,44 ist Farah ins Ziel. Also ist jetzt halt auch der Club Runner. Das klingt irgendwie so, im Guardian war auch, war es halt auch irgendwie so die Überschrift: Loses against Club Runner. Und sie haben es halt so hingestellt, als ob das jetzt so irgend so ein Dude wäre. Aber der läuft halt trotzdem nach unseren 28,40 dann irgendwie. Also. Ja, irgendwie komische Berichterstattung. Manchmal hat man das Gefühl, so Mo Farah wird schon irgendwie sehr genau hingeschaut. Aber die Messlatte ist halt natürlich auch extrem hoch.
Ja, ist halt Mo Farah. Ne? Mo Farah, halt Mo Superstar, gerade genau. Natürlich in England. Und irgendwie, auch wenn es für ihn natürlich ein bisschen unfair ist und auch diese Überschrift, ist halt ein sehr, sehr guter Clubrunner. Also der ist, glaube ich, auch 2017 bei der U23 EM. Vierter oder Fünfter geworden über 10.000, wenn ich es richtig gelesen habe. Also es ist halt kein Profi-Athlet, der jetzt irgendwie gerade einen Nike-Vertrag hat oder so, aber schon halt auf jeden Fall ein Leistungssportler.
Ganz solide.
Ja, definitiv. Und ja, Mo Farahs Zeit ist natürlich auch ja jetzt nicht mehr unbedingt auf dem Weg zum Höhepunkt, sondern eher schon ein bisschen drüber hinaus.
Ja, der ist kurz vor der Rente, der ist aber auch 39, darf man nicht vergessen.
Ja, und keine Ahnung, ich meine, das ist letztendlich, ist es glaube ich gut für den Sport, wenn wir so Superstars haben, wo auch eben irgendwie Guardian oder Bild oder wer auch immer, so Zeitungen einfach auch mal so Überschriften raushauen, die vielleicht ein bisschen misleading sind.
Ja, bisschen Drama
schadet. Ist halt jemand, nicht, über den gesprochen wird. So ja, letztendlich. Das stimmt. Und das ist ja eigentlich gut.
Aus Lauffansicht hätte ich mir halt gewünscht, er hätte schon irgendwie die Reißleine gezogen. Ne? Also, weiß nicht, meinst du, da wird er nicht mehr zurückkommen, oder?
Ja,
bist du da wirklich noch dran?
Nee, also ich glaube nicht daran, dass er zurückkommt.
Aber was kommt.
Das ist ja immer die Frage, aus welcher Perspektive man dann sowas betrachtet. Klar, glaube ich, aus Fansicht hat man jetzt dann so ein bisschen Mo Farah auch die letzten Jahre in Erinnerung mit jemandem, der es irgendwie im Marathon nicht ganz so hinbekommen hat, wie man vielleicht gedacht hätte, von dem, was er auf der Bahn hinbekommen hat und jetzt auch eben so.
Ja, man hat ihn so ein bisschen, man wird ihn dann irgendwie so auf dem absteigenden Ast in Erinnerung bleiben, genau. im Worst Case. Ne?
Ja, und das verstehe ich schon auch aus einer Fanperspektive, aber aus einer Athletenperspektive, keine Ahnung, solange du damit irgendwie noch Geld verdienen kannst und Spaß hast, du hast ja trotzdem alles erreicht, so warum nicht weiterlaufen?
Noch ein bisschen weiterlaufen, ja.
Ne, klar. Aber ja, das ist ja immer die Diskussion, die man dann so ein bisschen hat, was so ja dann auch einfach das ist, was man in Erinnerung behält. Das ist ja das Gleiche auch, wenn man jetzt irgendwie Basketball betrachtet, irgendwie LeBron James oder wer auch immer. Das ist immer die Frage, so wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören oder was behält man noch in Erinnerung. Aber ja.
Wie viele Comebacks müssen es sein?
Wie viele Comebacks müssen es sein, ja.
Und in welchen Sportarten? Alles klar, haken wir das ab.
Im Triathlon.
Ja. Naja, schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Haken wir das ab und ich habe noch eine andere Randnotiz. Ich muss jetzt, aber da muss ich jetzt irgendwie im Laufe des Podcasts noch den Namen rausfinden. Eine Läuferin, mit die auch ein amputiertes Bein hat, ist jetzt einfach jeden Tag im Jahr, und das sind irgendwie jetzt 104 oder 105 Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme, einen Marathon gelaufen. 104 Marathons hat sie jetzt in Folge ohne Ruhetag gelaufen. Richtig crazy.
Ja, ich habe sogar gehört, also ihr Ziel war, den Weltrekord damit zu knacken.
Das ist Weltrekord.
Hat sie genau. Auch geknackt.
Genau.
Und während sie angefangen hat mit den Marathons, hat nämlich irgendjemand anders 101 Marathons gemacht. Deswegen musste sie das kurzerhand auf 104 umändern und verlängern. Ja, ist natürlich eine krasse Leistung und zeigt natürlich auch wieder, ja, was einfach möglich ist, auch ja eben mit so einem Handicap oder mit einer Prothese. Ist jetzt nicht das, was ich irgendwie machen würde als sportliche Leistung oder mir vornehmen würde. Also ich weiß nicht, ich bin immer nicht ganz, ich bin immer nicht so ganz fasziniert von diesen, ja, so jetzt bist du 104 Marathon, so ja, also natürlich ist es absolut krass so und auch absolut Respekt, davor, also ehrlich gemeint. Aber so, ich kann aber. Ich kann dann irgendwie nicht anfangen, so warum laufe ich 104 Marathons? So?
Ja, ich verstehe, kann ja auch die Trailläufer nicht verstehen, die dann irgendwie da 250 Kilometer über irgendwelche Wurzeln stolpern. Dem kann ich auch wenig abgewinnen, aber es ist halt, glaube ich, dann so das, was es dann hart macht, ist einfach dieses Tag ein, Tag aus und dann wieder sich hinzustellen und nochmal zu laufen. Ich glaube, es ist schon vom Kopf her auch extrem oder kann sehr zehrend sein. Aber natürlich ganz anders, wie wenn du auf die letzten 600 in einem 1500 Meter Rennen gehst.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es nicht anstrengend ist. So, aber für mich ist immer so, warum glaube ich 104? Also so trotzdem.
Aber ich denke, das sollte man auf jeden Fall
als Laufpodcast auf jeden Fall eine schöne Geschichte auf jeden Fall und definitiv Hut ab davor, das so durchgezogen zu haben.
Ja, da kannst du jetzt auf jeden Fall Pause machen fürs Rest des Jahres. Ich glaube, die Laufkilometer, die passen jetzt schon. Oh, apropos, weißt du, wie viele Laufkilometer ich habe? Ich habe keine 400 Laufkilometer dieses Jahr. Es ist richtig krass.
Dieses Jahr 200?
Nee, ja, 300 irgendwas oder so habe ich dieses Jahr.
Ja. Das ist richtig krass. Ja, da hast du dir ein bisschen voraus. Wäre interessant, mal ihre...
Ich habe 347 Laufkilometer.
Da müssen wir noch ein bisschen was machen, Felix.
Ja, aber diese Woche 15,6, also
es geht aufwärts.
Ich habe verfolgt. Es geht aufwärts. Hyaluron-Spritze habe ich bekommen und es geht aufwärts. Also sie müsste 4388,28 Kilometer haben dieses Jahr.
Es wird eine krasse Strava-Auswertung am Ende des Jahres geben, wenn sie das alles hochgeladen hat.
Richtig geil. Ja. Alright. Was gibt's sonst noch?
Am Wochenende. Ja, es war. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen schlechter vorbereitet als für andere Podcasts vielleicht, weil jetzt doch irgendwie so mit den beiden Wettkämpfen so zwischendrin, da ist man schon, kann man auch ehrlich zugeben, sehr irgendwie so selbst fokussiert
in der eigenen Bubble.
Und dann ist auch mit den ganzen Roadtrip am Samstag, da hat man jetzt auch nicht so viel mitbekommen und dann sind wir auch erst spät hier in L.A. dann angekommen und dann auch mit der Müdigkeit und so. Deswegen habe ich alles nicht ganz so verfolgt. Es gab allerdings zwei Straßenläufe in Deutschland am Wochenende. Einmal den Würzburger Residenzlauf und dann bei Adidas Road to Records, glaube ich, hieß es.
Herzogenaurach, ja,
genau. Genau, in Herzogenaurach mit ihren Top-Athleten. Fangen wir vielleicht mal mit Würzburg aber an. Ist ja auch eigentlich ein sehr, sehr traditionsreicher Straßenlauf in Deutschland. Auch immer mit einem Lauf der Asseln mit drin. Bei den Männern haben wir da wieder Homio Tesfaye gesehen, also aus deutscher Sicht, der 29:20 gelaufen ist, fünfter Platz, vorne gewonnen, Kebede Olkeba in 28:39 aus Äthiopien. Ich hatte nur irgendwie bei laufen.de in den Instagram-Stories auch gesehen, dass Humio am Anfang schon in der Führungsgruppe mit dran war und dann ein bisschen hat abreißen lassen müssen. Ich glaube, Henrik Pfeiffer ist nämlich Sechster geworden, zwei bester Deutscher, 29:56 oder 54 die Nettozeit, hat auch ein bisschen gesagt, dass die Strecke jetzt gar nicht so einfach war.
Ja. Ey, überhaupt nicht. Es war ja, da wurden ja, glaube ich, sogar mal Straßenweltrekorde gelaufen auf der Strecke, ne? Ja. Und also richtig schnelle Zeiten auf jeden Fall, unter 27er Zeiten. Und wenn du da aber mal stehst und die Leute da hochgehen lässt, da gibt diese Gegend gerade, da geht's richtig berghoch, ne? Also das ist keine typische Strecke, wo du beim Einlaufen mal drüber läufst und um dir die Strecke anzuschauen und dann denkst, naja, klar, hier muss ich nur einmal irgendwie hochbeschleunigen auf 20 km/h und dann laufe ich 30-0. Da musst du schon echt immer was machen.
Ja, genau. Und deswegen, ich denke auf jeden Fall solide Leistung. Ich meine, für Henrik zum Beispiel geht es jetzt auch eher darum, hat er selber gesagt, auch ein bisschen Spaß zu haben, wieder das auch mit als Training zu nehmen, dann für den Marathon bei der Europameisterschaft. Achter Platz, Tom Dietz, 30:26, Tom Gröschel, 30:35, Dustin Uhlig, 30:59. Das waren so die Top-Ergebnisse aus deutscher Sicht bei den Männern. Und da auf jeden Fall, glaube ich, auch einfach schön zu sehen, dass der Laufsport ja auch wieder stattfindet. Natürlich auch für die Hobbyläufer. Und dass auch so Läufe ja wieder stattfinden und halt irgendwie nicht gestorben sind und da auch wieder gute Athleten hinkommen können und schnelle Zeiten laufen können.
War bei den Frauen auch was Bemerkenswertes oder Erwähnenswertes los?
Bei den Frauen, ich versuche hier gerade die Ergebnisse zu finden, um die noch anzugucken. Es hat auf jeden Fall Dominika Meier gewonnen. Warum auch immer, ja,
wenn ich hier gerade
aufpasse. Warum auch immer sie gewonnen hat. Nee, und warum auch immer, also dass Domenica Meier mittlerweile laufen kann, das wissen wir alle.
Warum auch immer war auf das Nichtladen deines Handys.
Ja, beziehungsweise ich hatte Lauf der Asse eingegeben und es kamen trotzdem die 600 Meter Schnupperlaufergebnisse bei raus, die ich jetzt nicht mit euch komplett durchgehen wollte.
Vielleicht waren das die beeindruckenderen sportlichen Leistungen an dem Tag. Who knows?
Kann ich jetzt schlecht einschätzen. Gewonnen auf jeden Fall. Wie gesagt, Domenica Meier 32:46, also auch das Gesamtrennen gewonnen. Dann Esther Jakobitz, die ja auch auf der Bahn zu Hause ist, 34:43 auf Platz 3. Die Frau von Homio ist auch gelaufen, Mariam Yusuf Jamal, die ja mal Olympiasiegerin war, 35:49. Ja, so stark war das Frauenrennen jetzt nicht besetzt wie das Männerrennen. Aber auch, ja, wieder gute Leistung von Domenica. Was ich halt schon erstaunlich finde, ist, wie schnell tatsächlich mittlerweile, ja, man nach einem Marathon auch wieder zurück ins Wettkampfgeschehen gehen kann und solide Zeiten dahinstellen kann. Also Domenica und Henrik ja beide in Hannover gelaufen, ist jetzt auch noch nicht so lange her.
Liegt an den Schuhen.
Ja, also mit Sicherheit
also 100%,
ein großer Faktor auf jeden Fall.
Ja,
Und genau, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Domenica und Homio werden auch auf jeden Fall die deutschen 10.000 Meter Meisterschaften jetzt am kommenden Wochenende laufen. Die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Aber ja, das waren so die Ergebnisse aus Würzburg.
Was ging denn? Herzogenaurach ist ja direkt bei mir um die Ecke und ja, die sind auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Die 5 Kilometer Straßen Weltbestzeit oder Rekord knapp nur verfehlt mit einer 12:53, Yomif K. Chelcha gewonnen und die 10 Kilometer auch sehr schnell, Kibi Wodkandi 26:50, ja genau, halt auch wieder eine Werbeaktion, wie wir sie ja neulich schon besprochen hatten, 9 Europa-Rekord, Jemane Bran, ich muss das hier einmal üben, der Vorname ist wirklich, wir sagen den Nachnamen mal nur.
Kripper.
Kripper, genau. Neuer Europarekord, über 5 Kilometer mit einer 13:14. Kripper. Ich bin mal gespannt, weil das letzte Event in Herzogenaurach war jetzt erst im vergangenen Herbst und scheinbar sind die Weltbestzeiten von dem Event noch nicht wie heißt es, ratifiziert oder?
Ja, ratifiziert.
Oder so? Ja. Ratifiziert, genau. Keine Ahnung, ob es da noch irgendwie Trouble gibt oder es dauert halt einfach länger, bis da da irgendwie alle Ergebnisse dann durchgegangen werden. Ja, genau, das bleibt noch abzuwarten, aber das waren erstmal die schnellen Ergebnisse. Miriam Dattke ist noch dort gelaufen und ja, genau, auch wieder sehr solide Zeiten.
Ja, also auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr schnelles Event. Also da kann man gar nichts sagen. Also die Zeiten, die da gelaufen worden sind, waren schon ja, einfach schnell. Herausragend. Ja. Einfach sehr, sehr schnell. Das ist ein bisschen das, was ich irgendwie letzte Woche meinte, dass auch wenn diese Zeiten einfach wirklich sehr, sehr krass schnell sind, irgendwie zumindest bei mir, ich meine, die hatten trotzdem einen Stream, was ja auch cool war und sicherlich auch cool, diese Gelegenheit zu haben, aber irgendwie gehen sie trotzdem so ein bisschen unter, als wenn es irgendwie in so einem Valencia 10K oder in irgendwie so einem richtigen Lauf mit drin wäre.
Ja, es fehlt, ja, da stimme ich dir zu. Bei dem Punkt, im letzten Podcast, wer das nochmal nachhören möchte gerne, da ging es ja auch eher so um, na, wie war die Frage, die du gestellt hast in die Community über die Instagram-Story, so, wer es halt irgendwie gut findet und so. Da hatten wir so ein bisschen unterschiedliche Meinungen bei dem Punkt, den du jetzt gerade eben ansprichst, dass die Zeiten untergehen. Da stimme ich dir zu und da finde ich auch, ist die Wertigkeit einfach anders, weil es halt noch keine Rennen sind, die irgendwie prestigeträchtig sind oder so, ne? Oder wo du auch vielleicht selber schon mal gelaufen bist, die Strecke einschätzen kannst und so weiter und so fort. Aber das kann ja auch im Laufe der nächsten Jahre noch kommen. Wobei dann ist es natürlich wieder schwieriger, sowas auch in die breite Laufsportbubble rauszutragen, wenn du halt nur beim Essex-Event, natürlich auch als Essex-Starter oder die ein oder anderen Frontrunner, glaube ich, durften auch dort laufen.
Ja, da habe ich noch eine Ergänzung zu.
Und das Gleiche halt bei Adidas natürlich dann auch oder Nike oder Saucony.
Ja, noch nicht mal unbedingt nur das, aber es ist auch, und wir müssen jetzt nicht wieder zu viel drüber reden in dieser Folge, aber es ist halt auch in Herzogenaurach, wer kommt denn da als Zuschauer hin, als Fan hin, wenn da halt kein normaler Volkslauf ist? So gefühlt wird das immer eine Woche vorher bekannt gegeben, dass es das irgendwie gibt. Das taucht so eine Woche vorher auf und dann ist da das Rennen, dann laufen die da ihre Strecke in Herzog. Und ich meine, ich kenne Herzog ja auch relativ gut, also da ist halt nicht viel los. So.
Da ist nichts.
Vor allem nicht, wenn du es auf dem Adidas-Gelände machst. Ja, und dann ist es halt wieder vorbei und dann ist es so, als wäre es nie da gewesen. So. Zum Essex-Event, einfach nur der Vollständigkeit halber, habe ich tatsächlich die Informationen bekommen, dass es tatsächlich einen normalen Volkslauf gab, sogar in zwei Startwellen. Ah, das ist auch von Essex so geplant war, um auch der Stadt irgendwie ein bisschen was wiederzugeben. Da waren halt gerade auch in der ersten Startwelle relativ viele Frontrunner dabei. Deswegen ist das so ein bisschen das, was ich auf Instagram gesehen hatte. Aber ja, da Kudos finde ich auf jeden Fall cool. Und es macht die Veranstaltung für mich auch irgendwie ein bisschen runder, da auch einen normalen Lauf für die lokalen Läufer zu haben.
Alles klar. Alright, kurzen Ausblick noch über aufs Wochenende. Ich meine, Blitzhausen, weil wir es gerade hatten mit prestigeträchtig und so weiter und so fort. Blitzhausen auf jeden Fall eine der bekanntesten Möglichkeiten, die Saison zu eröffnen in Deutschland, würde ich mal sagen. Und da würdest du da mitgehen?
Genau. Also ich glaube, wir können uns richtig freuen auf ein cooles Leichtathletik-Wochenende. Also erstmal, ich glaube, das Soundrunning-Meet haben wir gerade schon besprochen, wird, glaube ich, ein echtes Highlight. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir da einige sehr gute deutsche Leistungen sehen werden. Das eröffnet das Ganze ja so ein bisschen dann bei uns Freitag, wie gesagt, bei euch Samstagmorgen. Und dann finden ja am Samstag erstmal die deutschen 10.000 Meter Meisterschaften in Blitzhausen statt, bevor dann am Sonntag das eigentliche Meeting über die Bühne geht. Und da haben wir auf jeden Fall auch sehr spannende Felder zusammen. Ich habe jetzt hier gerade als erstes die Männer offen, deswegen fangen wir vielleicht damit einfach mal an. Romeo Tesfaye wird wie gesagt laufen. Also ich glaube, das wird auch sehr, sehr spannend sein zu sehen, was er jetzt auf die Bahn stellen kann. Also er hat es jetzt in Paderborn und Würzburg schon ein bisschen angedeutet, was gehen kann, in welche Richtung es geht. Aber ja, wer Romeo so ein bisschen kennt, weiß, auch auf der Bahn, das kann auch, ich erinnere mich da immer an das so eine Mal, auch Blitzhausen, 10.000 Meter deutsche Meisterschaften, wo der, glaube ich, in einem irrwitzigen Tempo die ersten 1.500 oder so angegangen ist. Also keine Ahnung, 27.0 Pace oder irgendwie sowas. Okay. Und dann irgendwann einfach ausgestiegen ist. Ja. Also ein bisschen das ganze Rennen für die anderen vielleicht so ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den Auftritt. Samu Fitwi, der auch schon die 28.08 dieses Jahr gelaufen ist, wird am Start stehen. Simon Boch, der auch, und das gilt eigentlich für alle Regensburger, so ein bisschen keinen Druck hat, weil die relativ safe in der Marathonmannschaft für die EM mit dabei sind. Wäre so ein bisschen mein Favorit tatsächlich. Also ich glaube schon, dass Simon in ganz guter Form ist.
Okay. Also ich würde gar nichts dazu sagen, ey.
Ich würde auf Simon so ein bisschen
tippen. Nils?
Nils, weiß ich tatsächlich nicht, ob er an den Start gehen wird oder nicht. Er hatte auch ein bisschen mit Krankheitsproblemen noch in Flagstaff am Ende zu kämpfen. Ich würde mich als Nils Vogt-Fan nicht zu sehr drauf freuen, aber das müssen wir dann mal abwarten am Samstag, ob er da steht oder nicht steht. Aber ja, ansonsten ist natürlich Nils immer mein Favorit, wenn es über 10.000 zur Sache geht.
Samu startet noch, hattest du den schon gesagt?
Hatte ich gerade gesagt, genau, okay. Aber auch das restliche Feld. Also Sebastian Händel steht auf der Startliste, Jonathan Dahlke, der war jetzt auch in Marokko im Trainingslager, da wird auch mal spannend sein zu sehen, wie er jetzt das richtig gute Halbmarathonrennen in Berlin irgendwie auf die Bahn kriegen kann. Fimon Abraham, der jetzt ja den Marathonversuch in Hamburg gestartet hat, wird an der Startlinie stehen. Mal gucken, ob er dann auch wirklich antritt, so kurz danach und auch gerade mit den muskulären Problemen, die er da hatte. Filmon Tekleberhan, über den wir in der letzten Folge auch geredet haben, war ja von den Essex Frontrunnern. Der erste war in Malaga über 5 Kilometer. Der ist auch in Karlsruhe im Alleingang, ich glaube, auf der Straße in 28:33 gelaufen im Dezember. Also wenn er das auf die Bahn kriegt, dann kann das auch auf jeden Fall schnell werden. Markus Görger, auch immer ein Kandidat, Hop oder Flop, aber wenn er fit ist, dann kann er da sicherlich auch mitrennen. Konstantin Wedel, Torben Dietz, Dustin Uhlig, Dominik Notz, Tim Randane, Sherif, Tobi Ulbrich, den wir hier hatten.
Weil du musst kurz einhalten, Tim Randane, Sherif, können wir auch noch ganz kurz erwähnen, der war, glaube ich, der zweitbeste Deutsche, nämlich in Hamburg ist auch eine 2:17 gelaufen.
Genau.
Richtig.
Muss man da auch nochmal, also auch schon eine starke Zeit auf jeden Fall, war glaube ich auch der erste Marathon.
Ja.
Ja, den er so
genau, war für sein sich Debüt
angegangen ist.
Ja, ist ja immer relativ bekannt, dass die Regensburger schon auch versuchen, Mannschaftstitel etc. mitzunehmen und da auch immer mit einer großen Mannschaft.
möglichst viele
mit einer großen Mannschaft an Start stehen werden. Also es wird interessant sein zu beobachten. Es geht, wie gesagt, ja auch um die Plätze im Europacup über 10.000 Meter. Da können, glaube ich, 5 Leute nominiert werden. Und ich glaube, die ersten... Ich hätte nachgucken sollen, sorry Leute. Aber ich glaube, die ersten 3, wenn die Norm haben, werden bevorzugt nominiert für den Europacup, der dann, glaube ich, in 3 Wochen später ist.
Die ersten 3 bei den deutschen Meisterschaften.
Genau.
Jetzt am Wochenende.
Ja, genau. Von daher denke ich mal schon noch ein sehr cooles Feld zusammen. Bei den Frauen Miri Dattke wird am Start stehen. Alina Reh. Bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt noch nicht gelesen, ob sie wirklich starten wird oder nicht. Die hatte ja leider nach ihrer Impfung ein paar Probleme mit dem Herzen, musste lange pausieren. Und
okay. Shit.
Ja, also wer will, kann das gerne mal googeln. Die 1-2 Zeitungsartikel, die hat ein bisschen selber drum gebeten, dass da jetzt nicht zu viel irgendwie rein spekuliert wird oder drüber geredet wird. Deswegen machen wir es auch nicht. Aber die hat auf jeden Fall eine längere Ausfallperiode. Deswegen mal gucken, ob sie schon wieder so weit ist zu starten und dann auch eben, ja, wie weit sie schon ist, um wirklich schnell zu laufen. Katar Steinrück hat er auch schon angekündigt, will ins Europacup-Team. Die beiden Schöneborns, Dominika Meier eben, und auch aus der U23 und vielleicht ein bisschen, ja, noch jüngeren Reihe, eben eine Lindlara Kleine, eine Svenja Pingpong, Lisa Oeth, Eva Dieterich, Celine Kaiser, also das wird schon auch bei den Frauen zur Sache gehen.
Mocky steht auch mit drinnen?
Mocky steht auch mit drin, ja.
Was lachst du nur? Es sind überhaupt sowieso viele, 44 Athletinnen.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall.
Bei den Männern 41, das ist richtig cool, ey.
Ja. Nee, Mocky war ja auch bei der Pressekonferenz. Ich meine, ist auch irgendwo verständlich. Die kommt vom LV Blitzhausen, also das kann ich in dem Fall schon verstehen. Aus meinen, wie gesagt, das Thema hatten wir auch schon mal. Ich finde nicht, dass bei einer aktuellen deutschen Meisterschaft Mocky unbedingt komplett im Vordergrund stehen muss. Dass sie zu der Pressekonferenz geht, weil sie da vor Ort ist, weil sie ihr Heimatverein ist, auf jeden Fall vollkommen okay. Aber ich meine, Mocky wird das Rennen nicht gewinnen. Das weiß sie auch selber. Von daher.
Sonst sollten sich die anderen wirklich ernsthafter
geben. Ja, sonst muss man echt mal ein bisschen überlegen. Aber ja, auch in den Altersklassen natürlich dann die deutschen Meisterschaften. Sieht auf jeden Fall ganz recht voll aus, die Startlisten. Und es wird auch einen Livestream geben vom DLV, kommentiert von Marcel Fair, am 7.5. eben. Von daher denke ich mir, dass man sich das auf jeden Fall angucken sollte. Ich glaube, in Kooperation mit Larasch. Larasch überträgt, glaube ich, Sonntag auf jeden Fall dann das eigentliche Meeting. Die krummen Strecken in Pliezhausen. Also da kann man sich auf jeden Fall schön Leichtathletik geben, ein bisschen mitfiebern. Und ja, das wären, glaube ich, und hoffentlich gute 10.000 Meter Rennen.
Ja, bin ich auch gespannt. Also insgesamt ein spannendes Wochenende. Du hast ja auch gerade schon gesagt, krumme Strecken. Dann am Sonntag danach für die ZuhörerInnen, die mit der Leichtathletik jetzt vielleicht nicht ganz so viel am Hut haben und den Weg irgendwie den Weg zu diesem Podcast irgendwie über die Laufliebe gefunden haben. Was sind krumme Strecken? Im Prinzip halt die Strecken, die in Wettkämpfen sehr, sehr selten gelaufen werden, die nicht olympisch sind. Also in meinem Fall war das früher halt immer, wir sind immer 2000 Meter Hindernis gelaufen, dann werden doch 3000 angeboten, 1000 glaube ich auch, oder? Und ein 600er.
Genau.
Die Langsprinter machen dann manchmal 300. Und ich weiß nicht, ob es für die Sprinter gibt es dann 150 oder?
Ich glaube auch 150 und 300, meine ich. Ja, 300 genau. Hürden, wie gesagt, sind mit drin. Ja, die Klasse.
Was teilweise ganz interessant ist, weil es ja gewisse Distanzen sind, die man noch so aus Schülerzeiten kennt, ne?
Genau. Und wie gesagt, bei den Läufern sind dann eigentlich gerade die 1000 und die 3000 die beiden Strecken, auf die man achtet. Ja, ich habe jetzt, genau. hab jetzt noch keine Gesamtmeldeliste dafür gesehen und die News sind auch immer ein bisschen schwierig zu überfliegen auf der Homepage. Aber ja, eigentlich bekanntermaßen sind da immer einige Namen am Start, die da so ein bisschen ihre Saison eröffnen. Ich habe es auch schon öfter gemacht, gerade dann auch über 3000. Also es ist eigentlich echt immer eine sehr, sehr coole Möglichkeit und ja, auch einfach ein sehr, sehr schönes, kleines Traditionsmeeting, was irgendwie unterstützt werden sollte. Von daher, ja, hat man da volle Leichtathletik-Action am Wochenende.
auf jeden Fall cool. Weil ich es vorhin gesehen habe, also hast du noch irgendwelche Wettkampfergebnisse oder sind wir eigentlich, nähern wir uns auf das Ende dieses Podcasts?
Wir nähern sind uns, glaube ich, dem Ende. Wir sind auf der Ziellinie quasi, ja.
Okay, pass auf, ich habe hier einen, ich habe hier noch einen Tipp für euch. Und zwar bekommt ihr mit dem Rabattcode BLV, wie in Bayerischer Leichtathletikverband, und dann 2022, alles groß zusammen, nochmal BLV 2022, bekommt ihr 33% auf den Ticketpreis für die Leichtathletik-Europameisterschaft in München vom 15. bis 21. August.
Das
keine,
lohnt sich also auf
das
jeden
ist
Fall.
Jetzt, das lohnt sich wirklich, also weil so ganz mega günstig sind die Karten nicht. Und ich werde da, denke ich, irgendwie zuschlagen. Geht noch bis zum 10. Mai. Und heute ist ja erst der 2. Also wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich der 3. oder der 4. Habt da also auf jeden Fall noch ein paar Tage. Wir bekommen dafür keine Provision oder sowas, ne? Also das heißt jetzt einfach nur eine
Service, einfach nett gemein. Service einfach nett genau. Gemein von uns.
Genau.
Und von aber BLV ja, auf jeden auch Fall. Nett. Definitiv. Und ich glaube, ja, es ist einfach lohnenswert, das auch zu unterstützen und die Leichtathletik zu unterstützen. Und ich glaube, dass wir echt. Ja,
einfach also erstmal im Olympiastadion in München zu sein, ist schon mal cool, weil es wirklich, also finde ich, ein sehr, sehr schönes Stadion und auch das alles außenrum ist halt schön. Und ja.
Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, wir werden einen sehr, sehr coolen Leichtathletik-Sommer haben, letztendlich. Also, das ist.
Es geht am 13.05. in 2 Wochen geht's schon los mit der ersten, mit dem ersten Diamond League Stopp in Doha.
In Doha, genau. Ja, das ist immer, ich weiß natürlich immer für viele schwierig, mit den ersten Stopps da in Doha und Shanghai, so Reisestrapazen. Ich meine, man hat jetzt auch gehört, Pre-Classic ist ja Ende Mai.
Stimmt, ja.
Die hatten Carsten Warholm, glaube ich, $30.000 angeboten.
Startgeld?
Startgeld, um dort zu rennen. Nice. Gegen Ray Benjamin, um da das Duell irgendwie zu haben. Und da hat er halt auch gesagt, ja, ich bin A noch nicht in Topform. Das heißt, wenn ich dahin fliege, fliege ich halt eh hin, um mich eher besiegen zu lassen. Letztendlich. Und dann ist es halt schon auch einfach Reisestrapazen in halt einer wichtigen Trainingsphase. Da erstmal in die USA, dann Zeitumstellung, dann Rennen laufen, dann wieder zurück. Und deswegen hat er da auch abgelehnt. Und das ist natürlich in Doha und Shanghai.
Ich würde es auch jetzt noch spontan machen.
Okay, dann können wir vielleicht mal fragen. Ich glaube, die haben auch ein Hindernis. Rennen drin. Können wir mal fragen, ob du mit deinen 15,5 Laufwochenkilometern.
Ich glaube, ich hätte nicht mal eine Chance, wenn ich 100 Meter kürzer laufen dürfte.
Ich glaube auch nicht.
Du musst eine 45 oder eine 44, 43, sowas wirst du ja laufen müssen.
Ja.
Sagen wir mal eine 44.
Ja, mindestens.
Muss ich mich schon lang machen jetzt im Moment.
Wird schwierig.
Ja, noch einmal geht es schon.
Locker. Gar kein Problem.
Nee, gar kein Problem sage ich nicht. Ich sage, ich muss mich schon anstrengen dafür. Richtig, anstrengen. Aber
ja.
Dann, bevor wir jetzt hier ausschweifen in irgendwelche abstruse.
War eben ein bisschen Gedanken. Eine ausgeschweifte Folge. Gewisse andere.
Ja, aber wir hatten noch alles drinnen.
So gewisse andere Medienhäuser, gerade aus dem Triathlon, würden sagen, es war ein Gelaber.
Ah.
Aber das kann man ja auch mal als Folge rausbringen und nächstes Wochenende auf jeden Fall wieder oder nächste Woche auf jeden Fall wieder mit ein paar Gästen.
Oh, da machst du aber Ansagen, da bin ich gespannt.
Ach, okay, die Ansagen mache ich, also da werde ich irgendjemanden zu zwingen sonst.
Ja, du bist ja mit einer ganzen Entourage unterwegs da und von denen hört man immer nichts. Wenn man denkt, du bist der Mutterseelen allein unterwegs in den USA. Dabei könnten wir auch mal deinen Fahrer oder den Koch hier ans Mikrofon holen.
Also mein Fahrer bin ich selber meistens. Koch, ja, in der Regel eher nicht ich. Aber wie gesagt, wir wollten uns jetzt alle auch ein bisschen auf die Wettkämpfe konzentrieren und hoffentlich können wir Freitag dann alle zeigen, wofür es gut war und haben dann Samstag eine schöne Aufnahme zusammen.
Max, Daumen sind gedrückt. Oh, ob ich Samstag aufnehmen kann, das weiß ich noch nicht.
Ja, sonst mache ich hier ein paar Interviews und wir nehmen dann nochmal so auf. Das kriegen wir dann schon geregelt.
Ich heirate am Freitag nämlich.
Ja gut, das ist natürlich, dann bist du ja vielleicht um 4 Uhr am Samstagmorgen noch wach, wenn Sound Running läuft.
Das, die Überlegung hatte ich, ja genau. Also auf jeden Fall, das könnte funktionieren. Naja, mal gucken. Also wie gesagt, Daumen sind gedrückt, Max. Grüß in die Runde bei dir und ja, das war's mit dem Auslaufen-Podcast für heute.
Vielen Dank.
Hören wir uns beim nächsten Mal.